Der goldene Faden. Es waren einmal zwei Schwestern. Die hatten's gut. Zwar waren Vater und Mutter gestorben, aber ein Großvater sorgte für sie und verwöhnte sie. Was er ihnen Liebes an den Augen absehen konnte, das tat er ihnen zu Gefallen. Nur war er ein alter Mann und meinte, wenn sie beiden immer zufrieden und gute Dinge wären, brauchten sie sich um das Leben nicht grämen. So wuchsen die Mädchen auf, frei und glücklich wie die Vöglein, aber nicht so arbeitsam wie jene. Sie bauten keine Häuschen, denn ihres, ganz mit Rosen bekranzt, stand festgefügt im Dorfe. Sie nähten auch nichts, denn Großväterchen kaufte ihnen, was sie nötig hatten. Und gab es Löcher, so wurden die Sachen unter Scherzen und Lachen an Ärmere, die zu sticken verstanden, verschenkt. Es waren schöne, gesunde Geschöpfe, die beiden Mädchen, nicht eitel oder putzsüchtig. Sie freuten sich über die Wiesenblumen, über den Sonnenschein, über die Rauchwölkchen aus Großväterchens Pfeife, gingen Arm in Arm und sangen und lachten, dass es im Dorfe hieß, wem das Korn verhagelt sei, der brauche nur zu den beiden Jungfern hinzugehen, um wieder eitel fröhlich zu werden. Nur der Vormond schüttelte missbilligend das Haupt und ermahnte Lora Lisa, so wurden die beiden genannt, nie einzeln, sondern immer in einem Atemzug, doch das Schaffen zu lernen und das Arbeiten. Dann machten Lora Lisa sehr ernste Gesichter, tuschelten lange miteinander und umschmeichelten den Großvater, bis er ihnen einen Groschen schenkte. Mit diesen zogen sie heiter in den Dorfladen und erstanden irgendeine Kleinigkeit, von der sie wussten, dass der Vormund sie lange gewünscht hatte. Dieses Geschenk bekränzten sie mit Blumen oder im Winter mit roten und weißen Beeren und schmuggelten es dem alten Herrn ins Haus. Dazu sangen sie ihm ein lustiges Lied. Dann musste er lachen und sich freuen und vergaß all seine ermahnenden Worte. Und die Mädchen hatten Ruhe bis zu seiner nächsten Strafrede. Arme Mädchen. Ja, warum? Weil eines Tages der Großvater starb. Und nun hieß es die Augen aufmachen. Es war nichts nachgeblieben. Sogar das Häuschen gehörte nicht mehr ihnen. Der Vormund redete mit den Mädchen und zum ersten Mal sah man die armen beiden mit verwandten Augen einherschleichen. Und alle fröhlichen Lieder waren verstummt. Es wurde beschlossen, dass Lora Lisa in die Stadt sollten, um dort einen Dienst anzutreten. Der Vormund kam eines Abends zu ihnen und teilte ihnen mit, dass er für beide Arbeit gefunden habe. Auf einem Gutshof sollten die eine dienen, die andere in der Stadt. Die Mädchen erstarrten vor Schreck. Es war ihnen noch nie zum Bewusstsein gekommen, dass sie sich trennen könnten. Nein, das war unmöglich. Sie sprachen kein Wort und weinten auch nicht. Der Vormund, dem der Gang sauer genug geworden war und der die beiden am liebsten zu sich genommen hätte, wenn er nicht ein armer Mann gewesen wäre, war froh, dass die Sache so still abgegangen war und ging befriedigt heim. Lange saßen Lora Lisa stumm nebeneinander. Dann sprangen sie zu gleicher Zeit auf, fielen sich in die Arme und riefen unter Tränenströmen: »Nein, wir verlassen uns nicht! Niemand, niemand soll uns trennen!« Sie packten ihr Bündel, steckten den Zehrpfennig, der noch in den zwei Sparbüchsen lag, zu sich und, ehe der Morgen graute, schlichen die beiden hinaus aus dem Hause und aus dem Dorfe. Sie ließen einen Zettel zurück. Auf demselben stand, dass sie sich vor Tagesanbruch aufgemacht hätten, weil ihnen das Abschiednehmen zu schwer geworden wäre. Sie dankten allen, besonders dem Vormund, recht herzlich und würden ihre Heimat nie vergessen. Alle Leute im Dorfe dachten mit dem Vormund, Lora Lisa seien ihrem neuen Dienst zugezogen und, Als nach einigen Tagen von Guten aus der Stadt Anfragen kamen, wo denn die Mädchen blieben, waren sie schon über alle Berge und keine Spur mehr von ihnen zu finden. Lora, Lisa aber wanderten Hand in Hand hinaus in die Welt. Zuweilen blieben sie stehen, sahen sich glücklich an und umarmten einander. In den ersten Tagen lebten sie von den mitgenommenen Essensvorräten und schliefen unter freiem Himmel, denn immer fürchteten sie, es könnte sie irgendeiner aus der alten Heimat auffinden oder ein Fremder dahin zurückzukehren zwingen, sodass man sie voneinander trennen wollte. Sie vermieden die großen Straßen und zogen durch Wälder und Täler, über Berge und Bäche. Es wurde immer einsamer rings um sie. Weniger Dörfer, keinerlei Städte und kaum ein Wanderer, der sie traf. Das war den beiden lieb. Schien die Morgensonne, so eilten sie zum Bach oder zum See, an dem sie geschlafen hatten, wuschen und säuberten sich, sangen ein schönes Lied, bissen herzhaft in das alte Brot von Hause und zogen weiter. Und am Abend suchten sie sich als Schutzhütte einen Baum. Sie trugen Gras und Moos herzu und schichteten sich ein Lager. Die eine verkroch sich tief, tief hinein und schlief fest und süß, während die Schwester wachte. War die Hälfte der Nacht vorüber, so weckte die treue Hüterin die Schlafende, die nun wieder wachte, bis die andere ausgeruht hatte. Ei, wie viele Gedanken konnte man haben, wenn die Nacht so still und weich die Erde einhüllte und am Himmel die Sterne funkelten. Zuweilen sang eine Nachtigall, oder es zirpte ein Grillchen, oder es leuchtete ein Leuchtkäferchen. Am Morgen besprachen beide ihre Nachtgedanken und kamen immer wieder überein, irgendeine Lebensart zu ergreifen, aber nur ganz in der Einsamkeit und gemeinsam. Doch keine wusste, was es für ein Werk sein sollte, und sie grämten sich nicht darüber. Kommt Zeit, kommt Rat, dachten sie. Der Himmel schien an den wandernden Mädchen seine Freude zu haben, denn es war ein Sommer wie seit Menschengedenken nicht mehr, so warm und trocken. Wieder senkte sich die Nacht herab. Lora, Lisa waren in einem Walde, am Saume desselben beschlossen sie zu rasten. Lachend schleppten sie das schöne Moos herbei, denn stritten sich beide scherzend, wer von ihnen zuerst wachen sollte. Lora aber, weil sie eine Stunde älter war als ihr Zwilling, behauptete das Recht, zuerst die Schwester zu behüten, die vom Wandern sehr müde geworden war. Sie deckte Lisa sorgfältig zu, sang ihr das Wiegenlied und blieb neben ihr sitzen. Wie still es war, wie sanft Lisa schlief. Nein, sie wollte nicht in der Hälfte der Nacht wecken. Sie war ja gesund und stark und die Ältere. Eine große, fürsorgliche Liebe für die Schwester erfüllte Loras Herz. Wie schön ihre Lisa war. Mit den krausen, braunen Locken und den roten Wangen. Alles, alles wollte sie daran setzen, um ihre Lisa recht, recht glücklich zu machen. Nach und nach wandelte sich das Dunkel der Nacht in Morgendämmern. Die Nachtigall verstummte, vom Felde her schmetterten die Lerchen. Der Himmel war rosenrot gefärbt, die Tautropfen blitzten. Alles war geschmückt, wie es sich ziemt, um eine Herrscherin wie die Frau Sonne zu empfangen. Lisa schlief süß. Da blickte Lora um sich und beschloss, da sie alles so strahlen sah, auch ihr Schwesterchen mit den schönsten Wiesenblumen zu schmücken, die sie finden konnte, und sie dann mit einem Kuss zu wecken. Leise stand sie auf. Da kamen zwei Raben geflogen und setzten sich auf den Baum über die Schläferin, und Lora sah erstaunt zu ihnen herauf, denn sie waren schneeweiß. Aber Lora erstaunte noch mehr, als die Tiere anfingen zu krächzen und sie jedes Wort der Rabensprache deutlich zu verstehen vermochte. »Du!« krächzte der Erste und spähte neugierig hinab auf die schlafende Lisa.
»Da verschläft wieder einmal so ein dummes Menschenkind sein Glück!«
»Wie immer!«
antwortete der Zweite,
Wir armen, dummen Tiere sind doch besser dran als die Leute der Erde. Wir wissen doch Bescheid, wo das Glück zu holen ist. Aber was nützt es uns? Und den Menschen können wir nicht mitteilen, sie verstehen uns nicht. Es sei denn ein Sonntagskind, das das Stücklein vom goldenen Faden im Herzen trägt. Ja, so ist's, Gevatterin. Da wird 3 Schritte von hier das große Jubelfrühlingsfest gefeiert. Wenn nur diese da sich schmücken würde mit Blumen, die jetzt noch selten sind, wie Mohn- und Kornblume, die aber doch schon tief drinnen im Felde blühen. Wer weiß. Ich könnte wetten, sie wäre die schönste unter allen Jungfrauen, würde vom guten, reichen Prinzen zum Gemahl geweht werden und glücklich bis an ihr Lebensende sein. Rab, Rab! Riefen beide, breiteten die Flügel aus und schwebten der Sonne entgegen, die ihr eben ihr goldenes Licht über das Land goss. Lora sah ihn nach. »Nun«, dachte sie, »diesmal habe ich doch eure Sprache verstanden. Muss wohl ein Sonntagskind sein und habe das Wunderfältchen, das Goldene, im Herzen, von dem ihr redet. Ich will nicht säumen. Mein Lisa-Kind soll glücklich werden.« Eilig schritt sie auf das Kornfeld zu, das sich kurz vor dem Walde den Hügel hinaufzog. Noch stand der Roggen grün. Der Morgenwind bewegte ihn in schimmernden Wogen. Lora spähte am Rande die Furchen entlang, aber sie sah keine Blüte. Wo sollten auch jetzt zur Zeit, da die Nachtigall noch sang, im Frühsommer Kornblumen und Mohn stehen? »Die weißen Rahmen haben mich zum Besten gehabt«, dachte Lora verdrießlich und wollte zur Schwester zurückkehren. Eben aber, als der Wind wieder die grünen Halme auseinanderbog, da sah sie tief im Feld etwas purpurrot glühen und dicht dabei einen Fleck blau schimmern. Kein Zweifel, das waren die erwünschten Blüten. Da vergaß Lora, dass sie noch nie ein Feld betreten hatte, denn das Korn ist heilig, und das wusste sie wohl. Sie dachte nur an ihre Lisa und deren Glück. Vorsichtig schritt sie hinein ins Feld. Sie bog zwar so weit, sie es vermochte, die Halme auseinander, um sie nicht zu verletzen, aber so leicht sie auch immer trat, ihre Schritte hinterließen doch eine Spur. Geknickte, niedergebeugte Roggenhalme bildeten hinter ihr eine Furche. Sie dachte nicht daran, denn eben hatte sie die Blüten erreicht und zu ihrer Freude war die ganze Stelle voll von lieblichem Unkraut. Blume an Blume standen Kornblüte und Mohn. Lora bückte sich und pflückte eifrig. Sie hielt einen Strauß so groß, dass sie ihn nicht zu umspannen vermochte. Da fasste sie die Zipfel ihrer Schürze zusammen und band das bunte Gewirr hinein. Noch weitere große Sträuße sammelte sie. Dann dachte sie an den Rückweg. Als sie sich umwandte, ertönte vor ihr, wie es erschien, aus dem Boden, erst ferner, dann näher und deutlicher ein Lied. Eine tiefe Frauenstimme sang halblaut, zuweilen mehr sprechend, dann wieder kräftig und zornig die alten Worte. »Lass stehen die Blumen, geh nicht ins Korn, die Roggenmuhme gehet um davorn. Bald duckt sie nieder, dann guckt sie wieder. Sie wird die bösen Menschen fangen, die nach den schönen Blumen langen.« Bei diesem letzten sehr laut hervorgestoßenen Wort stand eine sehr kleine alte runzlige Frau vor dem bestürzten Mädchen. Sie sah aus wie eine große reife Ähre, mit vielen Fältchen im gelben Antlitz, mit kornblumenblauen Augen und gelben Haarsträhnen. Wie aus dem Boden hervorgestoßen, hielt sie vor Lora, schwang zornig einen Krückstock und rief, »Was, du große Dirn, so alt schon und kennst noch immer nicht das Gebot der Roggenmuhme? Zertritt die mit tausendfältiger Mühe von mir gehegte Saat. Nun habe ich dich ertappt. Du kannst selbst kennenlernen, ob dir das mühsame Tagewerk der Roggenmuhme behagt. Es war ein glücklicher Einfall, dass meine weißen Raben dir ihre Glücksliedlein sangen. So habe ich endlich eine Magd in der Gewalt. Das wird meinen alten Knochen gut tun. Und wisse, machst du den Versuch zur Flucht, so werde ich deine Schwester auch in meinen Zauberbann ziehen.
Lora fing bitterlich zu weinen an. Endlich rief sie flehend: Liebe gute Roggenmuhme, gewiss, ich habe schwer gefehlt. Es geschah, um meiner Schwester zum Glück zu verheißen. Wenn der Gesang der weißen Raben wahr ist, oh, so lasse mich nur einmal noch zur Schwester zurück. Ich verspreche dir, so wie ich sie zum Jubelfrühlingsfest geschmückt habe und dir den Weg zum Glück habe weisen können, stelle ich mich bei dir ein und will meine Strafe abbüßen. Als das Mädchen so bat und jammerte, umspielte ein listiges Lächeln den Mund der Alten. Sie dachte,
sie kehrt nimmer zurück. Dann aber bekomme ich sie alle beide in meine Gewalt, was mir nur umso lieber sein soll in dieser harten Arbeitszeit.
Und sie erwiderte,
lass das greinen, das kann ich nimmer leiden. Du hast gefehlt und musst deine Sünde büßen. Glaubst du, dass es mir anstände, alle die von dir zertretenen Halme wieder aufzurichten? Es wird lange dauern, bis sie durch sorgsames Stützen und Pflegen so weit sind, sich wieder halten und ihre Frucht bringen zu können. Das soll deine erste Arbeit sein. Aber was die Raben sangen, ist Wahrheit. Höre also, versprich mir zurückzukehren, so will ich dir so viel Zeit geben, dass du zur Schwester gehst, sie schmückst und ihr den Weg weist. Aber achte auf meine Worte. So wie du den Versuch machst, mit ihr zu entfliehen, bist nicht nur du in meiner Gewalt, sondern auch sie, und ihr Glück ist zerstört.
Als Lora auf das kleine, schmächtige Frauchen herabsah, kam mir der Gedanke, dass dies alles vielleicht nur ein Traum sei, dass sie, die doch stark und gesund war, es versuchen musste, der drohenden Gefangenschaft zu entgehen. Sie machte eine Bewegung, als wollte sie forteilen, und bemerkte zu ihrem Schreck, dass sie an die Stelle gebannt war. Die Roggenmuhme hatte nur eine leichte Schwenkung mit ihrem Krückstock gemacht, und sofort war Lora von unsichtbaren Händen und starken Strohgurten umwickelt, von oben bis unten wie ein Wickelkind. Boshaft lächelnd sah die kleine Alte sie an, dann hob sie wieder den Krückstock, und im nächsten Moment war Lora frei. Sie sah ein, dass mit der Roggenmuhme nicht zu spaßen sei. So sagte sie traurig, aber bestimmt: Es sei, wie du befiehlst. Ich werde nur meine Schwester schmücken und ihr zum Glück verhelfen. Dann kehre ich zu dir in den Dienst zurück und will meine Schuld, das Knicken der Halme, büßen. Lora sammelte ihre Blüten und lief aus dem Kornfeld zum Waldrande, wo Lisa noch ebenso sanft schlief wie bei ihrem Fortgang. Lora setzte sich so, dass sie das schöne Gesicht der Schwester sehen konnte. Wie glücklich sah sie aus, wie lächelte sie im Traum. Nein, nein, nie sollte Lisa erfahren, was ihr selbst bevorstand, und das Glück musste sie ihr verschaffen. Eifrig band sie die Blüten zum Strauß, andere wieder zu Kränzen. Zuweilen verdunkelten Tränen ihr die Augen, aber dann wischte sie die Tropfen unwillig ab. Sie sollten sie nicht daran hindern, ihre Schwesterlein zum Glück zu verhelfen. Als die Sonnenstrahlen gerade das Gesicht der Schläferin trafen, musste diese niesen und erwachte. Erstaunt blickte sie an sich nieder. Über und über war sie mit Blumen geschmückt, und eben wand ihr Lora eine Purpurkrone von Mohn ins Haar. Schlaftrunken richtete das Mädchen sich auf. Als sie jedoch Loras blasses Gesicht sah, erhob sie sich rasch und rief vorwurfsvoll: »Oh, du Liebe, Böse! Du hast gegen die Abrede gehandelt und mich schlafen lassen die ganze Nacht und die Blumen für mich gepflückt, wie schön sie sind! Kein bisschen welk! Aber warum hast du das getan? Lisa, liebe Lisa, höre, was ich erlebt habe«, rief die Schwester. Sie setzte sich neben Lisa, zog den Rest vom heimatlichen Brot hervor und, während sie ihr Morgenmahl hielten, erzählte Lora, wie die weißen Raben geschwatzt hatten und was sie an Glück für Lisa weiß sagten. Sie berichtete auch, dass die Roggenmuhme das Gerede der Tiere bestätigt hatte. Dort, gleich hinter dem Walde, würde heute in einem prachtvollen Garten das Frühlingsfest gefeiert. Zu diesem kämen in unabsehbaren Scharen alle Jungfrauen, die gut und schön seien, reich mit Blumen geschmückt herbei. Die Prinzen aber und Königssöhne, die eine Gemahlin suchten, seien es gewohnt, diese aus jener Schar auszuwählen. So wollte auch jetzt ein tüchtiger junger Held es tun. Und wie die Raben meinten, würde er keine andere wählen als Lisa, die die beste und schönste sei und zu dieser Jahreszeit zu den kostbarsten Blumenschmuck, die Kornblüte und den Mond trüge. Unverweilt sollte sie sich auf den Weg machen, den kleinen Waldweg entlang, der zum Wundergarten führte. »Aber Lora«, antwortete Lisa, »wie sollten wir so verschieden dort anlangen? Ich ausgeputzt wie zum Sonntagskind, du im Alltagsröckchen. Nein, ich werde jetzt für dich sorgen. Du legst dich wieder hierher und schläfst dir wieder rote Wangen und blanke Augen an. Und ich eile ins Kornfeld, um auch dich mit dem Blütenschmuck zu verzehren.« Sie wollte fortlaufen, aber Lora hielt sie zurück und beschwor sie mit beweglichen Worten, nichts derartiges zu unternehmen und schloss, »Die Zeit ist so kostbar. Versäumst du rechtzeitig in den Garten zu gelangen, so schadest du nicht nur dir, sondern vor allem Dingen mir. Die weißen Raben werden uns mit ihrem Zorn verfolgen und wir werden endlos weiterwandern, ohne Rast und Ruhe. Wählt dich aber der Königssohn zum Gemahl und er wird es tun und du wirst ihn lieben, denn er soll gar tugendhaft und stark sein. So findest nicht nur du eine Heimat, sondern ich ebenfalls. Du wirst mich ja nimmer verlassen. Und ich sehne mich danach, meine müden Glieder in einem Königsbette unter Samt und Seide zu strecken. Damit ich dir aber keine Schande mache, werde ich sofort in das Feld dort eilen, denn ich kenne nun die Stellen, wo die Blumen, die doch sonst so viel später erst blühen, zu finden sind und mich auch schmücken. Dann komme ich dir nach und wir wollen beide glücklich sein und uns des Lebens freuen. Sie sprachen noch eine Zeit hin und her, aber endlich ließ sich Lisa überreden, allein voranzugehen. Sie umarmten sich zärtlich, dann schob Lora Lisa sanft von sich, wies auf den schmalen Fußpfad und trieb die immer noch Zögernde zur Eile an. Solange sie sich sehen konnten, winkte Lora und Lisa blieb alle Augenblicke stehen, um zurückzuschauen. Einmal machte sie sogar einige Schritte, als wollte sie doch wieder die Schwester erreichen. Aber Lora schüttelte das Haupt und hob bittend die Hände. Da dachte Lisa, wie müde die Arme sei, die die ganze Nacht gemacht hatte und dass es nun wohl in ihrer Hand gegeben sei, für sie zu sorgen und ihr ein behagliches Leben zu verschaffen. Sie schritt mutig aus und wischte sich eine Träne aus den hellen Augen, als sie bei einer Biegung des Weges Lora nicht mehr hinter sich erblicken konnte. Nur noch kurze Zeit und die Schwester würde ihr auf demselben Wege folgen. Der Wald lichtete sich. Eine schöne Musik ertönte ihr entgegen und ein herrlicher Duft umwehte sie. Sie stand vor einem goldenen Zaun, aber die große Eingangspforte war geöffnet und Lisa schritt in den Garten, wie sie ihn schimmernder noch nie gesehen hatte. Smaragdgrüne Rasenflächen wechselten ab mit blühenden Flieder, mit wehenden Goldreken, mit Narzissenfeldern, mit klaren Teichen, wo Springbrunnen die schimmernden Wasser perlend in die Höhe schleuderten. Harfenspiel klang von den Bäumen und dazu tausendfältiger Gesang der Vögel. Vorn auf einem weiten Fläche waren zierliche Zelte aufgestellt und vor denselben spazierten Tausende und Abertausende der aufs Schönste geschmückten Jungfrauen. Einige trugen prächtige Samtgewänder, andere kostbare Kleider aus schimmernder Seide und alle waren vom Kopf bis zu den Füßen mit Blüten geschmückt. Hier schlang sich die Orchidee in seltener Form und Farbe um die weiße Stirn einer dunkeläugigen Schönen. Dort saß eine Krone aus La France-Rosen, einer anderen auf dem blonden Haupt. Dazwischen blitzten Diamanten und Rubinen in nie gesehener Pracht. solchen Glanz hatte Lisa nicht für möglich gehalten. Ganz schüchtern versteckte sie sich hinter all den Schönen und stand bescheiden in der letzten Reihe. Eben eilten Diener in roten Röcken durch die Menge der Damen und reichten auf goldenen Brettern zarte Leckerbissen zum Zeitvertreib. Auch Lisa wurden Trank und Speise geboten, aber sie war zu schüchtern, um zuzugreifen. Doch weil sie Hunger spürte, nahm sie ein einfaches Weißbrötchen und griff auch nach einem zweiten, das sie für Lora in die Tasche steckte. Darüber lachten einige der Mädchen in ihrer Nähe, hielten die Fächer vor die Näschen und tuschelten über das fremdartige Ding mit dem Mohn- und Kornblumenschmuck, der sehr unzeitgemäß sei. Aber, so flüsterte die eine zur anderen, schön ist die Dirn doch. Nun wurde die Musik immer lieblicher und verlockender. Da fassten die Mädchen einander an den Händen und begannen sich in zierlichen Schritten im Tanz zu wiegen. Aber mit Lisa wollte keine tanzen. So blieb sie allein. Das kränkte sie nicht wenig, aber sie verbiss den Verdruss und dachte stolz, »Oh, das kann ich besser als ihr, dazu brauche ich euch nimmer.« Dabei fasste sie ihr Gewand und schritt im Takte der Musik einher. Sie dachte an ihre Lora, an die Tage und Nächte der gemeinsamen Wanderung, an den Gesang der Vögel und an das wogende grüne Kornfeld. Immer freier bewegte sie sich, ohne dass sie es merkte, tanzte sie unter Biegung, unter Gleiten und Wenden alles, was sie bisher erlebt hatte. Die fröhliche Kinderzeit mit dem Lachen und Springen, die frohe Jugend unter des Großvaters Obhut. Dann wurde ihr Tanz ernst, ja traurig. Er schilderte den Tod ihres Großvaters, die Verlassenheit der beiden Schwestern und endlich auch die Trennung von der treuen Lora. Als sie so weit gekommen war, ließ der Schmerz sie erschöpft innehalten. Sie kauerte sich auf dem Fleck, wo sie stand, nieder, schlug die Hände vor das Gesicht und weinte bitterlich. Sacht wurden ihre Hände fortgezogen, und vor ihr stand ein schöner Jüngling mit blonden Locken. Der fragte sie mit sanfter Stimme, warum sie so traurig sei und wer ihr den herrlichen Tanz angezeigt habe. Und wie sie zu dem seltenen Schmuck der Korn- und Mohnblüten seiner Lieblingsblumen gekommen sei. Da stand Lisa auf, und weil es ihr gut tat, von der Schwester und ihren Erlebnissen zu reden, so erzählte sie frei alles, was sie beiden betroffen hatte. Der schöne Jüngling hörte ihr mit Wohlgefallen zu. Er bat sie dann, mit ihm zu tanzen, welchen Wunsch sie gerne erfüllte. Dann sorgte er für die erlesensten Leckerbissen und Lisa musste an seiner Seite sitzen und sich stärken und erholen. Ferner hieß er einen kleinen Wagen kommen, mit weißseidenen Kissen, mit zwei weißen kleinen Rossen bespannt und bat sie, mit ihm spazieren zu fahren. Als es endlich Abend werden sollte, stand Lisa mit klopfendem Herzen und roten Backen ganz gar lieblich anzuschauen neben dem Jüngling und dachte nichts anders, als dass sie sich jetzt trennen müssten. Bei diesem Gedanken schmerzte ihr Herz wie bei dem Abschied der Schwester. Wie selig wurde ihr aber zumute, als der Jüngling ihre Hand ergriff und sie fragte, ob sie ihm wohl folgen wollte als seine Gemahlin in sein schimmerndes Königreich. Da war Lisa so erfüllt von Glück und Liebe, dass sie freudig Ja sagte, dem Königssohn folgte und in ihrer Freude sogar Lora vergaß und sich nicht sorgte, dass die Treue ihr noch immer nicht in den Garten gefolgt war. Am nächsten Tage feierten Lisa und der junge König ein glänzendes Hochzeitsfest und Lisa war eine glückselige Königin. Ihr Volk, ihr ritterlicher Gemahl, alle liebten die schöne Königin mit den lachenden Augen und den krausen Braunhaar. Alles, was man ihr an den Augen absehen konnte, geschah und Lisa meinte, noch nie so glücklich gewesen zu sein. Der einzige Schatten war, dass Lora sich nicht eingefunden hatte. Der König tröstete sie damit, dass der Wundergarten nur einmal zur Lenzeszeit sich öffnete. Wer also bis gegen Sonnenuntergang nicht vor dem goldenen Gitter gelangt sei, der müsse bis zum nächsten Jahr warten. Und also sei es wohl der Lora gegangen und auch in sein Reich führe der Weg nur einmal im Jahr durch eben den Wundergarten. Da gab Lisa sich zufrieden und hoffte auf den nächsten Frühling. Als er wiederkam, wiegte Lisa ein prächtiges Bübchen. Im ganzen Lande wurden glänzende Feste gefeiert, denn überall herrschte Jubel über den kleinen Thronerben. Der jungen Königin erlaubte man nicht, die Reise zum Wundergarten anzutreten. Sie war dem Lande, aber besonders ihrem Gemahl und ihrem Söhnchen unentbehrlich. Da schickte Lisa die getreuesten Ritter aus. Die sollten Lora im Zaubergarten erwarten und sie mit Ehren ins Schloss führen. Und die junge Königin richtete dabei alles zum Empfang der Schwester her. Glänzende Gemächer sollten die Getreue aufnehmen, und Lisa schmückte sie mit allem Schönen, dessen sie habhaft werden konnte. Berühmte Künstler zauberten noch Lisas Erzählung, das kleine Häuschen, rosenberankt, wie die Schwestern es dem alten Großvater bewohnt hatten, in dem Garten. Es sollte ein Teehäuschen werden, und Lisa dachte mit Freuden, wie behaglich es sein würde, hier mit dem König, der Schwester und dem Bübchen des Nachmittags zu weilen und der Vergangenheit zu denken. Aber die ausgestandenen Ritter kehrten unverrichteter Sache heim. Unter all den schönen Jungfrauen des Zaubergartens war Lora nicht gewesen. Lisa weinte und wollte sich nicht trösten lassen. Immer wieder fragte sie die Ritter aus. Einer unter ihnen, der der jungen Königin zuliebe gern sein Leben gelassen hätte, musste ihr ganz genau alle Begebenheiten seiner Reise berichten. Da erwähnte er auch, im Zaubergarten zwei weiße Raben gesehen zu haben. Die hätten unter beständigen Krächzen umhergeflattert, sodass er sich nur mit Mühe der zudringlichen Tiere hätte erwehren können. Da schlug Lisa die Hände zusammen und rief: »Das sind die weißen Raben, die damals meiner Schwester erschienen sind. Die weißen Raben wissen von meiner Lisa. Treuer Herr Ritter, so ihr mich nur ein wenig lieb habt, so reitet Tag und Nacht und seht, dass ihr mir die Vögel lebendig zur Stelle schafft. Gewiss, ich werde ihr Krächzen verstehen, wie damals Lora, denn ich bin auch ein Sonntagskind.« Der Ritter bestieg sogleich sein Ross und eilte davon. »Richtig.« Nach einigen Wochen kam er zurück und hatte hinter sich in einem Käfig zwei weiße, mürrisch dreinblickende Raben. Und seinen Arm trug er der Ritter in der Schlinge, denn die bösen Tiere hatten ihn arg gebissen. Da dankte ihm die junge Königin, ließ ihn verbinden, und der König schenkte dem Tapferen eine goldene Kette und sein eigenes silbernes Schwert. Nun achtete Lisa auf die Vögel, aber sie gaben keinen Laut von sich, und wären vor Hunger fast gestorben, denn lange Zeit verweigerten sie jede Nahrung und hackten nur wütend nach den Fingern, die ihnen die Bissen in den Käfig steckten. Lisa hatte sie in den Park gebracht. Dort hing der Bauer vor dem Rosenhäuschen. Eines Nachts, als die Königin nicht schlafen konnte, vor Gram und Sorge um die Schwester, stand sie leise auf und ging hinaus in den Park. Der Vollmond schien und die Nachtigall jubelte und der Flieder duftete. Lisa schritt leise dem Rosenhäuschen zu. Schon von Weitem hörte sie die Vögel flattern und krächzen. Als sie ihnen nahe kam, schlich sie sachte hinter einem Busch und horchte auf ihr Geschrei. Sie schienen miteinander zu zanken und allmählich verstand die Königin einige Laute.
»Das hat man davon!« rief der eine weiße Rabe, »wenn man sich mit den Menschen einlässt!« »Nein!« fiel der andere ein, »das ist die Strafe, dass du dich an der bösen Roggenmuhme rächen wolltest. Warum musstest du den jungen Ritter umkreisen und ihm zurufen, dass der Königin Schwester in der Gestalt der Roggenmuhme seufzt und arbeiten muss wie eine Sklavin?«
Lisa hatte genug gehört. Rasch trat sie vor den erschrockenen Vögeln und rief: »Hört, ich habe alles gehört. Nun seid ihr in meiner Gewalt. Und wollt ihr das nicht tun, was ich von euch verlange, so sollt ihr sterben. Wenn ihr mir aber mitteilt, wie ich meine arme Schwester erlösen kann, so will ich euch die Freiheit wiedergeben.« Da antworteten die Tiere:
»Das können wir nicht. Das kann nur die Roggenmuhme.«
Die Königin sprach darauf: »So will ich einen von euch freigeben. Der fliege eilends hin zur Roggenmumme und bringe mir in 3 Tagen Nachricht, wie meine Lora zu erlösen sei.« Damit erklärten sich die Vögel einverstanden. Lisa öffnete ein wenig den Käfig und ließ einen Gesellen heraus. Nun wartete sie in banger Sorge auf seine Rückkehr und wurde so blass und traurig, dass ihr Gemahl und das ganze Land sich grämten. Endlich, es war Herbst geworden und die welken Blätter flatterten wirr durchs Land, hörte die Königin eines Abends etwas an ihr Fenster klopfen. Als sie öffnete, war es der weiße Rabe. Der schwang sich erschöpft zu ihr in die Kammer, und es dauerte lange, ehe er anfangen konnte, krächzende Laute von sich zu geben, denn er war von der Anstrengung ganz stimmlos geworden. Endlich aber stieß er doch heiser hervor, was er erkundet hatte, und seine kleinen Augen funkelten boshaft.
»Es ist ein schlimmes Ding, Frau Königin, um den Kampf mit der Roggenmuhme. Und gutwillig will sie eure Schwester nimmer ziehen lassen, auch nicht für Gold und Güter. Eure Schwester sah ich, sie ist bleich und traurig, arbeitet von früh bis spät und hofft immer noch, das Herz der grausamen Roggenmuhme zu rühren und ihre Freiheit zu erlangen. Für euch ist sie damals in das Feld gegangen, um die Blüten für euren Schmuck zu beschaffen. Sie wurde von der Roggenmumme überrascht und gefangen. Nur für eine kurze Zeit erhielt sie ihre Freiheit wieder, um euch zu schmücken und euch den Weg zum Glück zu weisen. Dann musste sie sich der bösen alten Frau stellen, sonst wäre es nicht nur ihr Tod gewesen, sondern auch der eurige. Nun sitzt die edle Jungfrau fürwahr, es ist schändlich, und greift an das Herz, sie zu sehen, Jahr aus und Jahr ein, und muss die Arbeit für die Roggenmuhme tun in den Kornfeldern der Erde. Die Halme stützen und die Sommerfäden spinnen, die zur Zeit der Kornblumen über die Felder gezogen werden. Sie ist eine so tüchtige Arbeiterin, dass die Muhme sie nimmermehr loslässt, obwohl sie es ihr von Jahr zu Jahr verspricht und sie aufrecht und bei der Arbeit zu erhalten. Ich habe nun mein Bestes getan, aber was die Roggenmuhme verlangt, damit sie eure Schwester freigibt, ist unerfüllbar, und ich getraue mir nicht, es euch mitzuteilen.
Die junge Königin rang die Hände. Dann fasste sie sich und befahl dem Raben streng, ihr die Worte der Roggenmuhme zu wiederholen. Da krächzte der Rabe und man merkte ihm an, dass es ihm Freude machte, ein Unglücksbote zu sein.
»So wisset, edle Königin, die Roggenmuhme lachte, als ich ihr alle Schätze der Welt versprach, sie so einwilligte, die Jungfer Lora freizugeben. Dann schwang sie ingrimmig ihren Krückstock und rief, es gibt nur ein Mittel der Befreiung. Die Jungfrau ist meiner Gewalt enthoben, wenn die Königin mit ihr Kindlein opfert. Habe ich den Thronerben des Reiches in Händen, ei, so will ich auf die Jungfrau verzichten. Ihr Greinen ärgert mich schon lange und das Kind kann ich mir aufziehen zu meinen Diensten ohne Erinnerung an seine Herkunft. Das, so schloss der Rabe, sind die Worte der Roggenmuhme und sie weiß, was sie will, die Alte.
Lisa hielt Wort. Sie gab den beiden Raben die Freiheit, aber sie selbst hatte keine ruhige Stunde mehr. Tag und Nacht sann sie auf die Rettung der Schwester und wurde durchsichtig wie ein Lilienblatt, also dass der König sich nicht zu lassen wusste vor Angst um sein Weib. Lisa aber getraute sich nicht, dem König die Worte des Raben zu sagen, denn sie wusste, wie stolz er auf den Erben und Sohn war. Ach, und sie selbst wollte vergehen vor Gram beim Gedanken, ihren Sohn hergeben zu müssen. So rief sie in ihrer Angst den Ritter herbei und vertraute ihm an, was sie gehört hatte. Da verneigte sich dieser tief, bestieg sein Ross und ritt und suchte so lange, bis er richtig die Roggenmuhme zu sehen bekam. Aber es gelang ihm nicht, sie zu fangen. Vielmehr umstrickte sie ihn sofort mit den unzerreißbaren Strohgewinden. Aber sie sagte ihm denselben Worte, die der Rabe verkündet hatte. Dann schwang sie den Krückstock und er war frei, die unselige Botschaft der jungen Königin zu verkünden. Da wusste Lisa, dass sie das Opfer für die Schwester bringen musste. In einer warmen Sommernacht küsste sie ihr schlafendes Kind 4000 Mal und übergab es dem treuen Ritter. Der trug es fort zum Felde, wo die Roggenmuhme hauste. Lisa verfiel vor Kummer in eine schwere Krankheit und als sie blass und schwach zum ersten Mal sich wieder dem Volke zeigte, bemerkte sie zu ihrem Befremden, dass man sie nur stillschweigend betrachtete und der König sich schmerzlich die Augen verhüllte. Kaum war sie in ihren Gemächern angelangt, da sah sie den Ritter kommen. Derselbe aber musste ihr mitteilen, dass die falsche Roggenmuhme wohl mit dem Knäblein im Felde verschwunden sei. Dass aber nimmer, solange er gewartet habe, die Jungfrau Lore aus demselben herausgetreten sei. Also dass kein Zweifel sei, dass die Alte den Knaben und die Jungfrau behalten habe. Da schwanden Lisa die Sinne. Als sie wieder zu sich kam, trat der König bei ihr ein und forderte von ihr seinen Knaben. Er sprach sanft und mit tiefem Schmerz und teilte ihr mit, dass das ganze Volk empört sei über die Königin, denn es ginge durch das Land die sichere Kunde, sie habe ihr Kind geopfert. Da hielt Lisa nicht länger mehr an sich und erzählte dem Gemahl alles. Der König wurde zornig und machte ihr Vorwürfe, dass sie sich nicht ihm anvertraut habe. Denn, so schloss er, vor Königin hat solch ein Spukgelichter immer Furcht, und ich hätte sie wohl gezwungen, deine Schwester freizugeben. Jetzt aber, wo sie unseren Sohn auch in der Gewalt hat, wird sie meiner in Sicherheit lachen. Da weinte die arme Königin und bat den Herrscher, er möchte es versuchen, noch einmal auszuziehen, um Kind und Schwester zu retten. Das Volk aber versammelte sich täglich vor dem Schloss und verlangte stürmisch, man sollte die schlechte Königin zum Tode verurteilen. Endlich, als der König wohl sah, dass er sein Weib nicht mehr vor der Wut des Volkes würde retten können, befahl er dem treuen Ritter heimlich bei Nacht, die Rosse zu satteln. Darauf führte er seine Gemahlin hinaus, hob sie in den Sattel, sprang hinter ihr aufs Ross, denn die arme Königin war viel zu schwach, um allein reiten zu können, und winkte dem Ritter, ihm zu folgen. So verließen sie das Reich und ritten lange, lange durchs Land, bis sie an das Feld kam, wo damals Lora die Blumen zum Schmuck der Schwester geholt hatte. Hier stiegen sie ab. Wie vor langer Zeit die Schwester, so schichteten der König und der Ritter für Lisa Moos unter dem Baume am Rande des Waldes, damit die Erschöpfte ruhen könne. Sie selbst aber umschlichen das Feld, um der Roggenmuhme habhaft zu werden. Als Lisa so alleine Moos saß, in großer Angst und Sorge, hörte sie plötzlich eine Stimme, die ihr das Blut in die bleichen Wangen trieb, denn sie erkannte, dass es Lora sein musste, die dort in geringer Entfernung vor ihr sang. Sie konnte die Worte verstehen, die also lauteten: »Schlaf, mein Prinzenknabe, schlaf in meinem Schutz. Ich biet dem weißen Raben und allen Feinden Trotz.« Als sie so gesungen hatte, vernahm Lisa das Schwirren eines Vogels und sah den einen weißen Raben mit lautem Krächzen über dem Felde hinschweben. Da fing unter dem wogenden Korn eine Kinderstimme erbärmlich an zu schreien, und wieder ertönte es sanft und beruhigend: »Schlaf, mein teures Königskind, alle Ähren wogen lind, meine Liebe deckt dich zu, und mein Eigen bleibest du.« Da erhob sich Lisa, trat an das Feld und rief leise, denn sie wollte nicht die Roggenmuhme herbeilocken: »Lora, teure Schwester, bist du es?« Alsbald teilte sich das Korn, und vor ihr stand Lora mit ihrem Knaben am Arm. Sie trat dicht an den Rand des Feldes vor, als aber Lisa freudejauchzend auf sie zueilen und sie beide in ihre Arme schließen wollte, wich sie angstvoll zurück und rief: »Nicht näher! Uns trennt der Faden, der blanke Strohfaden, der das ganze Feld auf Befehl der Roggenmuhme umgibt und undurchdringlich ist. Und kommst du ihm zu nahe, geliebte Schwester, so verfällst du auch dem Banne der bösen Alten.« In diesem Augenblick kamen der König und sein Begleiter herbei. Und als sie die Jungfrau im Felde sahen, wollten sie auf sie zueilen. Aber wieder rief Lora warnend: »Seht euch vor! Als das Knäblein mir zur Errettung hier in das Feld gelegt wurde, konnte ich es nicht über das Herz bringen, es hier allein der Roggenmuhme preiszugeben, und blieb bei dem Kinde, obwohl mir die Muhme die eigene Freiheit anbot. Seitdem aber traut sie mir nicht und trachtet nur danach, uns allen zu schaden.« Aber der Ritter, als er diese Worte hörte und die schöne Jungfrau sah, fühlte in seinem Herzen hohen Mut und rief: »Als du darauf bedacht warst, der Schwester das Glück zu verschaffen und die weißen Rahmen verstandest, sagten dieselben, nur ein Sonntagskind, das den goldenen Faden am Herzen trüge, könne den Sinn ihres Krächzens verstehen. Nun wohl, der goldene Faden muss uns helfen. Fasse an dein Herz, edle Jungfrau, und versuche, ihn hervorzuziehen.« Da griff Lora sorgfältig mit der einen Hand nach dem Knaben, dass er ihr nicht entfallen möchte, und mit der anderen fasste sie nach dem Herzen. Richtig, sie führte einen feinen Faden zwischen den Fingern und, obgleich es ihr Schmerzen bereitete, daran zu zerren, zog sie ihn ein Stückchen hervor und hielt nun einen schimmernden Goldfaden in der Hand. Sie reichte ihn dem Ritter und sagte: »Eilt, versucht uns zu bringen, denn die Roggenmumme ist nicht fern!« Da fasste der Ritter den Wunderfaden und eilte mit ihm in das Feld. Der Strohfaden, der das Feld umschloss, wich bei der Berührung zurück. Unversehrt erreichte der Ritter die Jungfrau und reichte ihr die Hand. Sie folgte ihm und war bereits mit einem Fuß über den Rand des Feldes, als einige hohe Mohnblüten und Wickenranken sich fest um das Kind in ihren Arm wickelten und dasselben vom Arm Loras zurück in das Feld rollte. Lora wollte sofort zurückeilen, aber der Ritter hatte mit großer Kraft ihre Hand gefasst und zog sie weiter. Der Knabe verschwand im Korn. Da ertönte vom Rande her ein verzweiflungsvoller Schrei. Lisa, die arme Mutter, stieß ihn aus. In Todesangst, ohne des Strohseils zu achten, stürzte sie vorwärts und griff dabei an ihr armes, klopfendes Herz. Da spürte auch sie einen feinen Faden zwischen den Fingern, zog daran, riss ihn ans Tageslicht und berührte damit die Halme des Feldes. Sie wichen zurück und sie fasste ihr Kind. Dann erreichte sie die Grenze, umjubelt von ihrem Gemahl und den beiden anderen. Aber Lora mahnte zur Eile, denn noch sei man von der Gefahr, hier festgehalten zu werden, nicht frei. Der Ritter hob Lora darauf auf sein Ross, der glückliche König seine Königin, die den Knaben am Arm hielt. Kaum setzten sie sich in Bewegung, so wurden sie von einem bunten Gewirr Blumen festgehalten. Kornblumen, Mohn, Klatschrosen, Wicken schossen auf, rankten sich in großer Geschwindigkeit an den Reitern empor und drohten sie zu überwuchern und zu erstickern. Vergebens zogen der König und der Ritter die Schwestern und hieben das Unkraut nieder. Und aus jeder sterbenden Blüte wucherten 10 neue empor. In dieser Gefahr, als schon die Rosse erschöpft unter den Gewinden strauchelten und zu stürzen drohten, rief Lora Lisa zu: »Versuche mit dem Wunderfaden die Blüten zu berühren!« Sie selbst zog den ihren hervor und Lisa folgte ihrem Beispiel. So wie sie mit ihm die Blüten berührten, fielen sie verbrannt zu Boden. Nun versuchten all die Blumenflammen, die Reiter zu umzingeln, aber wieder hielten die Frauen ihnen den Faden entgegen, da sanken die Flammen zusammen und so ritten die Kühnen hinein in den schattigen Wald. Der Wunderfaden goldener Schwestern und Mutterliebe hatte sie alle gerettet. Das gab endlosen Jubel, als man das Königsschloss erreichte. Feste wurden gefeiert und gar bald auch in großer Pracht die Hochzeit des treuen Ritters mit der treuen Lora. Der glückliche König und seine Gemahlin schenkten den beiden ein Reich, das dicht an das ihre stieß. Da lebten nun Lora und Lisa wieder dicht beieinander, trafen sich täglich mit ihren Kindern an der Rosenhütte im Park und vergaßen auch nicht, den braven Vormund von seiner Sorge um die beiden Verschwundenen zu befreien. Sie ließen ihn zu sich kommen und bereiteten dem alten Manne einen sorgenfreien, glücklichen Lebensabend. Alle liebten die beiden Schwestern Lora Lisa, die getreulich dem Schatz den Goldfaden in ihren Herzen hüteten und ihn auf ihre Kinder und Kindeskinder weitervererbten.